Hallo Wolfgang.
Hallo Stefan.
Hast du schon alle deine Chats abgegeben?
Nein, noch
nicht. In Brüssel?
Es ist ein Skandal sondergleichen, dass jetzt die Chatkontrolle oder sagen wir jetzt die vorläufige durch die Unternehmen vollzogene Kontrolle, die freiwillig noch ist, eingeführt wird, wieder eingeführt wird, nachdem es ausgelaufen ist, was den Weg bahnt für die große Chatkontrolle, wie sie ohnehin von vielen in der EU geplant ist, dass man darüber dienstags abstimmt, merkt, naja, wir haben noch keine Mehrheit, aber wenn wir jetzt das Donnerstag nochmal wiederholen, das Prozedere, dann werden auch genügend schon verreist sein, sodass wir hier eine Mehrheit herstellen können und auf diese Weise dann das einführt und ein Tool der Massenüberwachung, was dann weithin in den Mainstream-Medien so rezipiert wird, als sei das ein wunderbarer Schutz gegen Kinder und gegen Kinder, Pornografie und so weiter, ist ja wirklich ein Framing, hier kann man den Begriff mal nennen, der so irreführend ist. Und worum es hier eigentlich geht, ist, dass wir merken, dass eigentlich die EU, wie auch Deutschland, da können wir auch dann noch Beispiele bringen, immer illiberaler wird.
Ja, heute haben wir viele Beispiele dafür.
Ja.
Wir haben jetzt keine weiteren Clips für heute, denn die Bücher sind so aussagekräftig. Die heutige Episode wird präsentiert von Incogni. Das ist ein virtuelles, digitales, irgendwie unscheinbares Produkt, das ich aber aus eigener Anschauung empfehlen möchte. Ich bin nämlich selbst seit langem Kunde. Worum geht's? Wir alle hinterlassen im Internet Spuren, Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten. Und das alles liegt dann irgendwo da draußen auf Seiten, von denen wir noch nie gehört haben. Und das ist nicht bloß unangenehm, sondern das ist ein echtes Sicherheitsrisiko. Identitätsdiebstahl, Betrugsversuche, Mahnungen für Verträge, die man nie abgeschlossen hat, Konten, die in deinem Namen eröffnet werden. Das passiert Leuten, die denken, ihnen kann das nicht passieren. Und es fängt fast immer damit an, dass persönliche Daten frei verfügbar im Netz herumliegen. Und jetzt ist ja so, die Datenschutzgrundverordnung nervt uns alle im Alltag ein wenig. Wir klicken endlos Cookie-Banner hier, Einwilligungsdialoge da. Aber sie hat uns ein wichtiges Recht gegeben, das die meisten von uns nie nutzen, das Recht auf Vergessenwerden. Wir haben einen rechtlichen Anspruch darauf, dass die eigenen Daten aus dem Netz entfernt werden. Das Problem ist nur, diesen Anspruch selbst durchzusetzen, bei Dutzenden oder Hunderten von Seiten. Das ist kompliziert. Incogni schickt mir also monatlich Berichte, aus welchen Datenbanken ich wieder gelöscht wurde. Deren Namen habe ich, so wie sie mir aufgezählt werden, alle noch nie gehört und ihr kennt sie sicherlich auch nicht. Und genau da hilft euch Incogni. Incogni kennt die dunkle Seite des Netzes und setzt dein Recht dort für dich durch. Man bekommt also regelmäßig Updates. Hier wurde etwas entfernt, dort läuft ein Auftrag auf Löschung. Und was ich besonders gut finde, ist das Feature Custom Removal. Man kann neben den großen Datenbanken, die dort automatisch gelistet sind, nämlich noch ganz gezielt bestimmte Seiten angeben, auf denen man seine eigenen Informationen gefunden hat und von denen man runter will.
Also, die DSGVO gibt dir das Recht und Incogni sorgt dafür, dass es auch tatsächlich passiert. Wenn ihr das ausprobieren wollt, geht auf incogni.com/20er und gebt den Code 20er ein. Damit bekommt ihr 60% Rabatt auf den Jahrestarif. Nochmal, incogni.com/20er, Code 20er. Der Link ist auch in der Episodenbeschreibung.
Also Anna, Verena, Nosthof, Kybernetik und Kritik werden wir lesen.
Ja.
Und im Grunde ist es ein Buch, also wir gehen nachher im Detail drauf ein. Ich würde dich dann gerne fragen, wo du es verortest, denn sehr viele Sachen hier kommen mir doch sehr bekannt vor, aus der digitalen Debatte 2010 bis 2014, bis Schirmachers Tod. Und wir hatten jetzt häufiger Bücher, in denen wir über die granulare Gesellschaft, den Individualitätsfetischismus und so weiter reden. Mhm. Und jetzt kommt sie im Grunde mit dem Buch, das uns sagt, na, wir sehen zwar aus wie Individuen, aber im Grunde sind wir in so einer großen Soße an Feedbackschleifen gefangen. Ja. Und so weiter und so fort. Was ja irgendwie bedeutet, zum einen, wir haben jetzt so eine Zeitlage, in der wir feststellen, das stimmt irgendwie. Wir gehen so verloren.
Ja.
Wir hören das Wort Verflixung nachher. Was ist, wenn geherrscht wird, aber es gibt gar keinen Herrscher? Das System selbst erzeugt so den Dauerdruck und so weiter und so fort. Und jetzt gerade hast du Chatkontrolle aufgeworfen und ich denke mir so, Chatkontrolle, heute wird über Krankenkassenfinanzierung abgestimmt. Wir haben alles auf einmal. Wir haben diese Rentenkommission.
Ein Papier von über 300 Seiten, wo die Abgeordneten gar keine Zeit hatten, das jetzt zu lesen. Man hat dann versucht, von linker und grüner Seite dagegen zu klagen, dass man das so schnell durchwinkt, ohne dass die Abgeordneten wirklich die Zeit haben, sich mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Das hat Karlsruhe nicht bewilligt. Deswegen findet diese Abstimmung jetzt heute statt.
Genau.
Also wir sind in einem Bereich, wo sehr viel geherrscht wird, ohne Bewusstsein darüber, was eigentlich abgestimmt wird. Beziehungsweise gibt es natürlich einige schon, die genau diese Strategien nutzen. Zum Beispiel dann auch so merkwürdige Abstimmungsverhalten in der EU, um ihre Interessen durchzusetzen. Also wir haben schon auch Akteure, die bewusst sagen, jetzt trickse ich das System aus und mache alles, was möglich ist, was mit Demokratie natürlich nichts zu tun hat, aber funktioniert.
Genau. Und jetzt kommt sozusagen mein Einschlag in unsere bisherigen Debatten, denn du hast ja den Postliberalismus ohnehin schon immer wieder diese Aufwerfung zwischen uns beiden, dass ich sage, es regieren längst die Konzerne und du sagst, nein, es ist noch die Politik und ich sage, es sieht ja nur so aus. Das Bundesverfassungsgericht hat ja heute die Sachen nicht einfach nur nicht bewilligt, sondern und auch nicht nur abgelehnt, sondern zum Teil verworfen. Und verworfen heißt, wir haben den Briefkopf gesehen, die Betreffszeile stimmte nicht, wir verwerfen es. Wir würdigen es nicht mal einem inhaltlichen Blick. Was zum einen ja komplett dieser Idee widerspricht, dass wir nur noch vom Verfassungsgericht regiert werden und so weiter. Ja? Also das Parlament muss entscheiden und das große Problem ist jetzt nicht, dass jemand anders entscheidet, sondern das Parlament selbst wird mit dieser rot-schwarzen Mehrheit einfach nicht in unserem Bürgersinne entscheiden.
Ja, Moment. Aber das spricht ja nicht gegen die These des Postliberalismus. Also man sagt natürlich dir, das Verfassungsgericht wird immer dann jetzt angerufen, wenn man was politisch nicht auf den Weg bringen kann. Und da ist das ja erstmal eine Bestätigung. Also die Art jetzt zu, nach Karlsruhe zu gehen von Grünen und Linken ist ja eine Bestätigung der Postliberalismus-These, dass also die Linken selbst liberal geworden sind und sagen, Karlsruhe soll das stoppen. Und die würden ja jetzt argumentieren, nee, man muss das politisch stoppen. Und zugleich hat man aber auch ein Institutionengeflecht geschaffen, ein parlamentarisches, das es überhaupt ermöglicht, auf diese Weise Gesetze durchzubringen oder dann in der EU solche merkwürdigen Regeln zu kreieren, dass man dann einfach so lange abstimmt, bis die Mehrheit gefunden wird, die man braucht. Und da sieht man aber, das ist ein Machtspiel, da werden also die Institutionen politisiert. Und ich bin nicht grundsätzlich der Ansicht, dass das alles nicht rechtens ist, sondern die Frage ist natürlich, wer ist gerade an den Schalthebeln und kann das durchsetzen? Und da würde ich sagen, ja, das sind die, die politische Macht haben und nicht die Konzerne.
Ja, ich würde die Temperatur hier viel höher drehen bei den Fragestellungen, denn dieser Klamauk, der gerade stattfindet, also dass in Brüssel die Chatkontrolle ist, dass wir die Rentenkommission haben, dass wir dieses Entlastungskonzept haben, so sagt Friedrich Merz, bei dem wir uns fragen, 600 Euro im Jahr pro Familie, was ist denn das für eine komische Entlastung, wenn gleichzeitig die Rentenkommission das wieder nimmt? Plus, und das ist eben jetzt das Phänomen, dass uns gesagt wird, Krankschreibung ab Tag 1 wissentlich von allen Beteiligten, dass das Aufregerthema ist. So. Also man kann sehr viel verdecken, indem man einfach so diesen kleinen Brotkrumen nochmal hinwirft und sagt, regt euch doch darüber auf, ja? Dann können die 300 Seiten Änderungsanträge und so weiter. Das ist ja, wie in diesem Buche steht, absolut modernes Regierungshandeln.
Ja,
du erzeugst diese Feedbackschleifen und steuerst sie noch, indem du sagst, das machen wir jetzt, das sind die Veränderungen und das werfen wir euch für die aktuelle Diskussion hin, für die nächsten 3 Tage, bis wir heute am Freitag im Bundestag euch die Psychotherapie wegnehmen und so weiter und so fort.
Ja.
So, und jetzt kommt ja Anne-Verena Nosthof und sagt, es gibt ein Gegen, also man kann daran Kritik üben. Die Frage ist nur, und diese Frage muss ich jetzt jeder einzeln stellen, begebe ich mich in diese Feedback-Loops? Also mache ich auf Instagram einen großen Textaufwurf, den ich vorlese, weil ja die Leute nicht mehr selber lesen, man muss es ihnen ja vorlesen. So, dann teilen die das alle und jeder sitzt zu Hause und hat das dann geteilt und dann ist einfach dieser Feedback-Loop einmal durchgelaufen. Oder, schreibt sie, geht man an die Bedingungen dieser Kybernetik. Und diese Bedingungen sind eben alles Materielle. Also wie wir es bei amerikanischen Studenten sehen, fährt man jetzt in die Uni und holt sich sein Abschlusszeugnis ab oder fährt man zu der Baustelle vor dem Rechenzentrum und sagt, so nicht Leute, ich stelle mich hier den Weg. So, und ich finde, für das, was jetzt gerade abläuft in Deutschland, ist dieser Weg zu den Bedingungen der Kybernetik noch nicht gefunden. dass die Rechenzentren, die uns jahrelang als, das ist die Cloud, die ist einfach irgendwo verkauft wurde, ja, jetzt so sich so hart materialisieren. Also dass man einfach gar nicht durch einen amerikanischen Landstrich fahren kann, ohne zu sehen, da ist sie. Mhm. Da kann man natürlich einfach hingehen und die Kritik formulieren. Nur wenn 300 Seiten Änderungsanträge zu einem ohnehin schon beschissenen Gesetz von der Bundesregierung kommen, was ist dann die materielle Einflugschneise für eine Kritik an dieser Art von kybernetischer Politik? Und da muss ich sagen, habe ich die letzten 2 Tage nichts gesehen, außer absolute Wüste.
Ich auch nicht.
Es ist ja wirklich sehr bedauernswert, dass mein Lieblingswort, Einflugschneise, irgendwo muss das Flugzeug mal landen. Man kann nicht nur über den Wolken fliegen und einfach die ganze Zeit schlechte Laune haben. Ja? Wo ist die Einflugschneise?
Sie läge bei Mehrheiten, die zu beschaffen wären,
ja,
damit solche Sachen
solche
nicht Mehrheiten auf den Weg kommen.
Die nächste
kommen.
Wahl also, ist erst
wir haben, genau, und da sehen wir ja sehr klar, wie limitiert unser Handeln in der Demokratie ist. Wir können alle 4 Jahre abstimmen, stimmen aber über Dinge ab, wo wir ja gar nicht wissen, erstmal, ob sie kommen. Und vor allem kommen ja, nachdem wir abgestimmt haben, irgendwelche Fragestellungen, über die wir nie abgestimmt haben. Also ich habe weder dafür noch dagegen gestimmt, dass das Informationsfreiheitsgesetz jetzt beschnitten
Das kommt
wird,
auch noch dazu.
Sondern das ist etwas, was die Bundesregierung jetzt, also SPD und CDU zusammen, einfach durchboxen, damit sie geschützt sind vor irgendwelchen kritischen Anfragen, womit sie eine große Intransparenz präsentieren können. Und wie machen sie das? Wie das jetzt alle machen, wenn sie irgendetwas vorzuweisen haben? Also entweder bezieht man sich auf den Schutz von Kindern oder man sagt ja, weil man auch sich abdichten muss gegen die Angriffe aus dem Ausland. Informationsbeschaffung und sonst was. Also man tut die ganze Zeit so, als wäre jetzt jede kleine Anfrage, die von irgendwo gestellt wird, schon eigentlich ein Ausspionieren für Putin und Xi und weiß ich nicht wen. Und indem man diese äußere Bedrohung die ganze Zeit herbei fantasiert und dann auch sagt, und genau da zeigt sich's wieder und alle sind eigentlich da, ob BSW, AfD und so, sind alle nur Informationen nach Peking und Moskau am rüberschieben, kann man sich natürlich wunderbar immer illiberaler verhalten und sagen, wir retten hier gerade die Demokratie vor dem Faschismus. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, es ist schon so ein bisschen Dollfuß in Österreich, aber das man geht gerne so einen Weg und kann sich total damit abdichten und bekommt auch von der Presse noch wiedergespiegelt, ja, genau, da ist ja so viel los mit Trollarmeen und so, da müsst ihr unbedingt mal da und dort und das verbieten. Und das ist jetzt eine generelle Praxis, die sich immer weiter ausweiten wird, genau weil es ja auch relativ kompliziert ist, sich damit auseinanderzusetzen. Während so ein Thema wie, ja, muss ich mich jetzt krank melden am ersten Tag oder kann ich, wenn ich eine Migräne habe, am nächsten Tag zum Arzt und dann nochmal rückwirkend dies und das machen? Das sind einfach alltägliche Gespräche, die kann ich jetzt mit jedem da unten auf der Straße führen. Ja. Wenn ich aber sage, Informationsfreiheitsgesetz folgendermaßen, und damit hat man, also ein kybernetisches Regime funktioniert auch deshalb so gut, weil es so darauf vertrauen kann, dass eine große Unwissenheit vorherrscht. Und wir ja auch sehen, dass dass auch oft gar nicht dramatisiert wird. Zum Beispiel die Chatkontrolle. Wer hat die Chatkontrolle jetzt besonders harsch angegangen? Wer hat das überhaupt groß gemacht? Das war Martin Sonneborn und war Sibylle Berg. So, die machen das dann noch groß.
Also in deinen Kanälen, davon habe ich nichts gehört.
Die machen das dann noch groß bei Twitter und dann hängen sich, man muss ja fast sagen, glücklicherweise noch ein paar Rechte dran, die das dann auch ebenfalls groß machen. Und das war es ja schon.
Also, ich will mal so sagen, Martin Sonneborn macht was auf Twitter, schön und gut. Ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich bin ja nicht auf Twitter.
Dass man es überhaupt noch erfährt, dass da diese Abstimmung stattfindet.
Ja. Also dieses Buch informiert uns ein bisschen darüber, wir werden das Argument nachher herausschälen. Wenn man in dem Kanal, in dem man die schlechte Nachricht bekommt, einfach seine schlechte Meinung dazu, seine schlechte Haltung dazu weitergibt, ist genau nichts gewonnen. Dann hat man einfach nur ein Feedback-Loop.
Aber was wäre dein Vorschlag?
Ja, das beschreibe ich gleich. Vorher
okay, ich bin sehr gespannt.
Dramatisiere ich nochmal das Problem. Auf Instagram schlechte Laune zu haben, weil man bei Instagram schlechte Nachrichten bekommen hat, löst gar kein Problem.
Nein.
Dann ist man Teil des Problems, weil man, wie der Wallace schrieb in seiner großen Rede da vor den Uni-Studenten, das Wasser nicht sieht, in dem man schwimmt. So wie sie ja auch dieses 7. Kapitel eröffnet mit jemand am MIT hat geschrieben, wo ist denn hier die Kybernetik? Achso, sie ist einfach überall, deswegen sehen wir sie nicht mehr. Ja. So, was bedeutet, man braucht so einen Spurwechsel. Also, und sie sagt ja, das muss manifest materiell sein, die Bedingung der Kybernetik. Es ist nicht alles nur digital, sondern die Flaschenhälse sind ja da, sehen wir am Wohnungsmarkt und so weiter. Da hilft uns ja keine Cloud und nichts. Ja. Mit keiner KI der Welt kann man mehr Boden schaffen, um mehr Wohnraum zu schaffen. Und das ist aber das zentrale Problem. Also, wenn man hört, man muss am ersten Tag zum Arzt und man fühlt sich krank, was macht man? Man geht zum Arzt und sagt ihm, schreiben Sie mich die ganze Woche krank. Die sogenannte Bettkantenentscheidung, montags nicht zu kommen, muss in die Politik zurückgemeldet werden mit, ich falle die ganze Woche aus. Und das ist ein Akt des Widerstands, den man jetzt einfach machen muss. Zur Entlastung der Arztpraxen oder wie auch immer. Aus Freundlichkeit gegenüber dem ärztlichen System, damit am nächsten Tag alle ihre Bedenken vortragen können, die dann selber sagen, vielleicht bin ich krank oder suchen Sie mal, kann man nicht nochmal die Praxis verstopfen, sondern dann geht man am Montag zum Arzt, auch wenn es mühsam ist, und lässt sich die ganze Woche krank schreiben. Das ist jetzt gefordert. Wenn man hört Chatkontrolle und man weiß, ah ja, Mark Zuckerberg ist jetzt beauftragt von der Brüsseler Politik, in WhatsApp so ein Ding einzubauen.
Uns zu durchsuchen.
Dann muss man jetzt den Schritt gehen und zu Signal wechseln. Auch wenn denen das später dann auch droht. Aber dieser materielle Schritt muss jetzt gegangen werden. Wer dann einfach in Instagram weiter, in WhatsApp weiter so einen Kettenbrief, ja, die Chatkontrolle hier mal weiterleiten, damit wir jetzt die und die Einstellung machen, ja? Dann ist man wieder drin im Feedback-Loop. Man muss jetzt materielle Konsequenzen.
Ich verstehe das, finde das Beispiel mit dem Arzt und dem Attest sehr gut und auch richtig gewählt und hat eine Wirkmacht. Bei den anderen Sachen, ich habe das ja jetzt beobachtet im letzten Jahr, diese großen Aufrufe von Rutger Brechmann über Scott Galloway und sonst wen mit jetzt ChatGPT kündigen, jetzt dies kündigen, das kündigen. Das hat ja alles
sehr
nicht gefruchtet.
Das hat sehr gut funktioniert.
Nein,
das hat sehr gut
funktioniert. Hat sich nichts daran geändert.
Natürlich.
Für wen hat sich dann was geändert?
OpenAI hat seinen Börsengang abgesagt.
Aber doch
sie
nicht
sind
wegen
weiterhin,
Scott Galloway.
Natürlich. Und sie sind weiterhin bei unter 5% bezahlenden Kunden. Codex wird überhaupt nicht
Also ChatGPT ist nicht so gut wie Claude und das ist der Grund, warum das nicht so gut funktioniert.
Der Unterschied zwischen Codex und das, was Anthropic herstellt, ist, klar, ich habe es auch lange behauptet,
aber selbst
qualitativ,
du hast dich doch nicht bei ChatGPT abgemeldet.
Natürlich habe ich bei ChatGPT angemeldet.
Abgemeldet.
Der Unterschied von ChatGPT zu Claude ist ja kein qualitativer mehr. Ich habe, glaube ich, noch nie Claude eine Frage gestellt, die so sophisticated und krass ist, dass man jetzt sagt, das hätte OpenAI eigentlich hinbekommen. So, also glaube ich nicht. So, der Punkt ist einfach, du sagst jetzt einfach, das hat doch nicht gefruchtet. Ich sehe OpenAI wirklich in einem Überlebenskampf, den man natürlich auf den ersten Blick nicht sieht.
Nee, ich sehe den Überlebenskampf, sehe ich auch,
aber wo kommt der her?
Gründen. Ich sehe den nicht darum, dass ein paar Konsumenten protestiert haben, denn ihr Geld machen die ja nun mit Großkunden, mit Leuten, die wirklich viel Geld ausgeben, noch nicht mit 19,90 Euro Abonnenten.
Die wollen später eine Rendite sehen und dieser Zug zu dieser späteren Rendite, der ist komplett abgefahren für OpenAI. Sie
ich
haben wirklich
habe
die ganze,
auch den
ihre
Verdacht,
ganze
dass
Zukunft
OpenAI
verloren.
Sehr auf Sand gebaut ist. Ich habe nur nicht den Eindruck, dass das aufgrund maßgeblich durch diese Proteste von Scott Galloway und anderen geschehen ist. Sie haben ja auch dazu zum Beispiel aufgerufen, andere Konzerne zu boykottieren, unter anderem auch Streaming-Anbieter. In den Zahlen sieht man nicht eine große Auswirkung davon.
Ja, also.
Im Gegenteil, zum Teil sprechen wir davon Zuwächsen. Ja. Ich will nur sagen, und wenn wir jetzt, und da sind wir noch bei den Leuten, wenn wir von ChatGPT und sowas reden, die also schon sich entscheiden, Geld für eine KI auszugeben, so da sind wir schon bei den 10% der Besonderen. Und wenn wir jetzt wirklich von WhatsApp reden, von anderen Diensten, die so jeder nutzt, ich im Übrigen nicht. Mir kannst du keinen WhatsApp schicken. Dann reden wir hier von etwas, wo ich jetzt nicht sehe, dass Millionen Menschen, zum Beispiel in Deutschland, das gerade machen, ändern werden. Ja. Zumal wir ja sehen, dass es ja nicht nur WhatsApp oder so betreffen wird, sondern viele weitere Konzerne. Du hast ja selbst schon gesagt, Signal kommt dann als nächstes. Mhm. Und genau da sehe ich ja, dass der Handlungsspielraum äußerst gering ist, weil die politische Macht so ist, wie sie ist gerade.
Ja. Also
man kann sich auch mal eingestehen, dass man gerade da nichts machen kann.
Genau gar nicht. Mein
ich
Appell
finde,
ist genau andersrum.
Wir sind alle in so einem Pseudo-Aktivismus gefangen und tun so, als hätten wir jetzt noch einmal protestieren und dann passiert was.
Das kann man genauso sehen.
Nicht.
Ja, das kann man genauso sehen. Mein Einschätzungsangebot dazu ist genau entgegengekehrt. Vor 3 Jahren wurde OpenAI als erstens einzelnes Unternehmen, einziges, das das überhaupt hinbekommt und das die ganze Zukunft gehört. So. Und was die letzten 3 Jahre passiert ist, ist, dass sich auf Seiten des Publikums dieser Firma, die sich noch nicht wie bei Facebook in einem Login-Effekt befindet, sondern die einfach von jetzt auf gleich das System wechseln kann, entschieden hat, dieses System zu wechseln. Sehr viele Menschen standen vor dieser Entscheidung, ja, OpenAI hat mir sehr gut geholfen, also dass sie da so eine Computer-Elektronik auf meinem Handy haben, in dem ich alle Alltagsfragen stellen kann, ist eigentlich ziemlich gut. Jetzt wird es bei mir gerade kritisch, ich habe ein Bewerbungsverfahren und dann muss ich hier auf Arbeit liefern. Was nutze ich denn jetzt? Und dann haben sie sich nicht für OpenAI entschieden. Und das finde ich allein aufgrund einer öffentlichen Meinungsmache.
Ich kenne in meinem Bekanntenkreis niemanden, der nicht ChatGPT nutzt.
Ja, genau, das ist eben diese, jeder hat jetzt seine gefühlte Empirie und so weiter, aber ich sehe ja die großen Zahlen und OpenAI wurde einmal komplett
und sie benutzen jetzt nur vermehrt Gemini, weil das über Nudging funktioniert, dass man Google als Browser und das Tor zum Internet wahrnimmt und deswegen ist man jetzt ganz oft bei Gemini, weil es nur ein Klick entfernt ist und für das andere braucht man 2 Klicks. Und so funktioniert das da.
Ja, aber die Frage ist ja nicht, ob man OpenAI benutzt, sondern ob man dafür bezahlt. Wie viele Leute kennst du, die dafür bezahlen, aus denen, die du gerade gesagt hast?
Einige.
Ja, aber die bezahlen jetzt wirklich 200 Euro im Monat. So unbedacht.
20 Euro.
Also ich kenne nur ausschließlich den Fall, dass Leute in dem Moment, wo sie sich überlegen, was buche ich denn jetzt? Und man muss eben, und das ist eben der Unterschied zu diesem Film, man ist nicht gebunden an Netflix, wenn man Netflix-Material gucken will, sondern man kriegt im Grunde von allen Anbietern dasselbe. Und ich kenne eigentlich gar keinen Fall. Ich kenne sehr viele Fälle, wo es umgedreht war. Leute sind von ChatGPT weggegangen.
Ja.
Aber ich kenne keinen Fall von jemandem, der sagt, es nützte mir die kostenlose Version viel, jetzt überlege ich, was ich mache und jetzt buche ich OpenAI.
Nehmen wir an, du hast recht. Hältst du das für möglich, dass jetzt Ähnliches mit WhatsApp geschieht? Die Antwort ist doch ganz klar nein.
Die Antwort ist nein und ich sage das ja auch nur, ihr müsst jetzt WhatsApp verlassen, weil ich genau weiß, niemand macht es. Aber,
aha.
Ja, aber jetzt kommt der Punkt.
Das habe ich schon die ganze Zeit gesagt.
Ja, aber jetzt kommt der Punkt. Also OpenAI hat ja einen großen Login-Effekt. So. Und jetzt haben wir bei ChatGPT...
WhatsApp meinst du, hat einen großen Login-Effekt.
Genau. Und jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass das Angebot von OpenAI diesen Login-Effekt nicht hat und sehr viel schneller auf den Stimmungswandel reagiert.
So.
So. Der Börsengang ist abgesagt. Das muss man sich mal vorstellen.
Ich weiß.
Sehr viele Leute, also hunderte Milliarden Dollar sollten gerade refinanziert werden über diesen Elon Musk-Trick. Die Leute müssen jetzt... Und dieses Geld steht nicht zur Verfügung. Und es wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht zur Verfügung stehen. So, ja, also dass der abgesagte Börsengang von OpenAI nicht so richtig gesehen wird. Mittlerweile macht mir ja Spiegel Online, Fazit, was auch immer aus und man findet genau nichts von dem, was einen interessiert.
Mich
so, ja?
Wundert es auch, ja.
Das ist ja wirklich, selbst so heute, ich weiß ja, wir haben vorhin die Themen genannt, über was sich alle aufregen und ich sehe ausschließlich FIFA-WM und der ganze Kram. Ja?
Ja. So. Also Chatkontrolle musst du suchen gehen.
Ja, genau, Chatkontrolle findet sozusagen gar nicht statt. So, was aber bedeutet, und das letzte Satz in diesen Büchern lautet ja zum Teil, wir sind deprimiert und wir wissen nicht weiter, aber man tut halt, was man kann. Ja? So, auch gegen WhatsApp sind Kräuter gewachsen und sei es nur, dass man heute zum 17. Mal, das ist sozusagen das 17. emotionale Sanktionspaket gegen Mark Zuckerberg, vielleicht ist das 20. dann fruchtbar, sagt, ey, ihr dürft wirklich nicht WhatsApp benutzen. Ihr dürft einfach nicht WhatsApp benutzen. Und wenn ihr es macht, seid ihr halt selber mit Schuld. Dann hört aber auf, euch immer auf Instagram darüber über irgendwas aufzuregen.
Gut, das ist ja jetzt seine Adressierung an den Konsumenten und die kann man natürlich auch so machen. Und das hat auch seine Berechtigung. Und wir haben jetzt aber zugleich gesehen, dass bei diesem NATO-Gipfel man nicht noch gleichzeitig Trump dadurch verärgern wollte, dass man Google härter bestraft. Deswegen hat man jetzt erstmal die Strafen für Google ein bisschen aufgeschoben. Mal gucken, ob sie überhaupt noch kommen. Und diese ganzen Pakete, die geschnürt werden, werden immer weiter geschoben und gemacht und getan. Mhm. Also ich wünschte, so würde mal mit Steuern und Knöllchen und sonst was umgegangen werden in Deutschland. Dann hätte ich ja die nächsten 10 Jahre Luft.
Mhm.
Also das ist ja irre. Insofern sehe ich das da nicht. Und am Ende muss es über den Konsumenten hinaus politisch gelöst werden. Denn politisch ist es auf den Weg gebracht worden, weil die Politik ja nicht einfach sagt, liebe Konzerne, ihr habt hier einen Freifahrtschein, sondern die Politik hat in persona Manfred Weber, Ursula von der Leyen autoritäre Begehrlichkeiten, nämlich alles über die Bürger zu wissen. Und wir haben einen Diskurs gerade in Deutschland, wo es nicht mehr gut um die Freiheit bestellt ist deshalb, weil alle die ganze Zeit sagen, ja, unsere Freiheit ist von außen bedroht und deswegen müssen wir auch die Feinde im Inneren bekämpfen. Ja. Deswegen hat sich die Linke in den Verfassungsschutz verliebt und linke Soziologen auf Blue Sky fangen wahrscheinlich bald beim Verfassungsschutz an. So habe ich den Eindruck, wenn das weitergeht.
Was liest du denn alles?
Ich will die Namen nicht nennen. Zum Teil hatte man sie vergessen. Sie leben auf Blue Sky, aber weiter bei Twitter sind sie weg. Wir haben die Grünen, die noch rein verhandelt haben, als man die Schuldenbremsen Ausnahmeregelung da machte im März, dass die Geheimdienste stärker ermächtigt werden. Wir haben die ganze Zeit nur Bestrebungen dahin, mehr Überwachung, mehr Kontrolle herzustellen auf allen Ebenen. Und das ist ein Zeitgeist, der da ist, weshalb auch sich kein Protest, außer jetzt bei Instagram mal kurz mit Martin Sonneborn oder so, mobilisiert, weil die meisten es eigentlich schon so akzeptiert haben im großen Zuge von Zeitenwende, bla bla bla. Und das sehe ich als ein ganz großes Problem. Und das ist auch in Bezug auf Social-Media-Verbot und so. Wir sind nicht mehr in der Zeit von 2019 oder Anfang 2020, wo junge Leute auf die Straße gehen gegen irgendwelche Upload-Filter oder sonst was, sondern heute lässt man sich von der Politik im großen Einverständnis erklären, dass das alles so rechtens ist. Und das ist eine innere Zeitenwende, die da stattgefunden hat, die ich mit großer Besorgnis sehe. Und deine Appelle sind absolut richtig und ich finde auch, wer da was machen kann, sollte es machen. Aber ich kann hier auch nicht sitzen und sagen, meldet euch ab. Ich bin bei Instagram und ich lebe zum Teil davon, dass ich da bin, weil ich da auf meine Veranstaltungen hinweisen kann und das sonst schwerlich tun kann. Aber wir sehen, dass wir gerade einen Vibe-Shift haben in diese Richtung und deswegen kann das auch gerade alles so wunderbar abgesegnet werden. Und ich glaube auch, dass vor einigen Jahren eine solche drastische Maßnahme gegen das Informationsfreiheitsgesetz für eine viel größere Protestwelle gesorgt hätte, als es jetzt der Fall ist. Wir haben jetzt die Petition von Arne Semsrott und ich will auch nochmal hier betonen, bei einigen kritischen Punkten, die ich ja zu seinem Buch genannt habe, wir haben es im Salon ja ausführlich besprochen, dass ich die Arbeit gut finde und auch gerade jetzt sehr wichtig finde, wie er und seine Mitstreiter sich da engagieren. Aber wir sehen gerade, dass das ein Nischenthema leider ist.
Ja, was das angeht, bin ich in dem Punkt ganz, also viel fatalistischer als du. Denn wie sich ja zuletzt in dem Podcast schon herausstellte, wo du noch Politik am Werke siehst, sehe ich ja schon nur noch Konzerninteressen. Also für mich ist die ganze Koalition bestimmt davon, dass der Dialog von Peter Thiel über Jens Spahn da regiert und im Grunde die SPD nur noch, wir verstehen uns so gut mit Carsten Spahn, also der Matthias Mirsch ist voll der gute Freund mit ihm. So, ja. Was bedeutet, du hast ja die Zivilgesellschaft als nicht existent abgesprochen. Ich sage, für mich gibt es eigentlich nur noch Zivilgesellschaft. Und Politik, da würde ich jetzt ein axelitaristisches Argument machen. Ich finde, es ist auch ein bisschen amüsant. Man muss halt sehen, wie man damit umgeht. Dieser ganze parlamentarische Betrieb.
Ja, lachen kann man ja immer, ja.
Dieser ganze parlamentarische Betrieb ist ja derzeit, wie du sagst, darauf aufgebaut, die AfD zu verhindern.
Ja.
Lieber machen alle kompletto Einheitspartei, wie die Kritiker das immer kritisiert haben. Hauptsache, die AfD ist verhindert. Und wir sehen ja, dass das ein Ablaufdatum hat. Also es geht los mit den Ländergesetzgebungen, die ja auch in Gemeinsamkeit getroffen werden. Jetzt haben sich zum letzten Mal die Innenminister in ihrer Konferenz getroffen und noch irgendwelche halbgaren Entscheidungen zum Thema, was ist beim nächsten Mal, wenn dann ein AfD-Innenminister dabei ist und so, ja. Also ich sehe hier im amerikanischen Stile eine blockierte Republik, politisch.
Ja.
Was aber bedeutet, und da bin ich halt sehr viel optimistischer als du, mein nächstes Buchprojekt handelt von Kommunalpolitik, die ist auch wichtig. Und ich möchte aber ausdrücklich sagen, das, was wir derzeit als Bundespolitik kennen, nicht was sie ist, sondern was wir als Bundespolitik kennen, ist Firlefanz im Fernsehen. Die Leute lassen sich komplett in die Irre führen davon, dass es eine Berichterstattung gibt dazu, wie Friedrich Merz fand, dass sich Donald Trump in einem Gespräch verhalten hat. Und wer wann, und jetzt ist Deutschland, wie Robin Alexander heute Morgen sagte, Vizemeister, weil sie als zweites von Trump gelobt wurden nach, ich weiß gar nicht, wer zuerst gelobt wurde und so, ja?
Großartig.
So, das ist ja alles totaler Schrott. Weshalb ich sage, Und deswegen mit Absicht Axelitarismus, wenn ich weiß, was es ist, muss das kurz nachlesen. Ja? Sein axelitaristisches Argument. Wir stehen vor einer blockierten Politik. Zuerst sind die Länder dran, die blockiert werden.
Ich will das kurz übersetzen. Du willst, dass man eigentlich dieses dramatische Geschehen, was du jetzt geschildert hast, eigentlich noch beschleunigt, damit es dann zu einem Ende kommt. Das ist die Idee des Akzelerationismus.
Genau.
Dass man sagt, man muss es jetzt eigentlich noch in diese Richtung deuen, damit es dann irgendwann... aufhört.
Genau. Und das Amüsante daran ist, genau in dem Moment, wo die größte Enttäuschung, die größte Verzweiflung aufkommt, weil nämlich alle glaubten, es ist noch alles gut, wenn die AfD nur nicht regiert. Und dann regiert sie plötzlich. Ja, dann sieht das auf der einen Seite, wenn man dem Firlefanz im Fernsehen glaubt, aus wie, shit, das war die letzte Patrone. Robin Alexander hat doch das Buch zur letzten Chance geschrieben. Und genau in dem Moment stellt man dann fest, ach so, es ist gar nicht so alternativlos, wie uns 20 Jahre weiß gemacht wurde.
Ja.
So, und dieser Moment wird ja kommen, weil dieser parlamentarische Betrieb sich nun so drauf fokussiert hat, dass auf jeden Fall die AfD verhindert werden muss. Und es klingt schon, wenn ich das schon sage, ja, höre ich schon wieder Kommentare, die sagen, ach, Stefan ist jetzt dafür,
du,
dass man mit der AfD
jetzt
zusammenarbeitet.
Ja. Willst du die Brandmauer einreißen?
Genau, nein, gar nicht. Ich beschreibe einfach nur, wie es läuft.
Ja.
Alle Parteien schließen sich überall zusammen, um die AfD zu hindern. Und dann gelingt ihnen das aber nicht. Ich habe gar keinen Beitrag da, ja? Sondern den Parlamentariern gelang das nicht. Die Publikumsbespielung führte dazu, dass die AfD mitregiert. Und die große Verzweiflung auf Seiten der Politik, des Parlamentarismus, wird sich so nicht eins zu eins widerspiegeln in der von dir nicht gesehenen Zivilgesellschaft, sondern es wird da, und ich sage Kommunalpolitik, da wird es dann Reaktionen darauf geben.
Möglich. Ich möchte das aufgreifen und da ins selbe Horn blasen. Seit 2013 wird eigentlich Politik vor dem Hintergrund der AfD gemacht.
Genau.
Man kann sich aber auch einfach mal diese Politik, die stattgefunden hat von 2013 bis heute, so denken, als wäre die AfD nicht da. Denn die AfD hat ja bis dato nicht regiert irgendwo.
Mhm.
Und dann haben wir trotzdem grauenhafte Politik erlebt.
Ja.
Und diese hatte reale Auswirkungen für Menschen in diesem Land oder für Menschen, die nicht mehr in diesem Land bleiben durften.
Ja.
Das ist Realpolitik. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit nur sehe, die AfD, aber die AfD, die AfD, sehe ich alles andere nicht mehr. Und das ist ja der Punkt dieser Einheitspartei, die dann daraus entsteht. Ja, die, natürlich wird das dann immer gesagt, nein, wir haben ja ganz viele Differenzen und sowas, aber dass es am Ende immer in diese Richtung geht, sorgt dann dafür, dass man sich vollkommen lähmt, und diese blockierte Republik, wie du sie eben beschrieben hast, ist das Resultat dieser Entwicklung, und das wird noch eine Weile zunehmen in diese Richtung, es wird sich nochmal verstärken, man wird wundersame Dinge noch erleben, davon gehe ich fest aus, ja. Ich werde dir nachher einen Text noch zur antifaschistischen Außenpolitik vorstellen, das wird auch heiter werden, kann ich dir sagen. Aber dann werden wir auch möglicherweise nochmal eine andere Politik bekommen. Und zwar nicht im Sinne von, der Politikwechsel kommt durch die AfD, sondern dann ist nochmal eine andere Politik da. Und ich will auch hier deutlich sagen, wir haben jetzt so viele Gesetze, die auf den Weg gebracht wurden. Ein großes Verarmungsprogramm. Arne Semsrott hat es ja auch in seinem Buch geschrieben. Es ist oftmals bereits so, als würde die AfD regieren. Und wenn man das nicht auch als solches sehen will und auch als solches adressieren will, dann ist man eigentlich in diesem ewigen Dilemma gefangen. Dann macht man nämlich alles mit, weil ja immer AfD, und das ist der eine Bedrohung, und die andere Bedrohung ist dann noch dazu gezugekommen, Russland, China, wer auch immer gerade dann herhalten muss. Und dann sagt man ja genau, und deshalb müssen wir auch noch das und das abschaffen und auch nicht mehr. Sozialstaat können wir uns nicht mehr leisten, man muss sich entscheiden, Butter oder Kanonen. Und das ist diese Entwicklung, die wir da haben. Und das sollten wir auch diskutieren, nicht nur anhand der Kybernetik, sondern auch anhand des Buchs, das du jetzt schon zur Hand genommen hast, nämlich Eva von Redeker, dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Wir werden also auch wieder diese Debatte aufmachen. Ist der Faschismusbegriff eigentlich der, den man benötigt?
Wir machen
dafür?
Es mal so. Ich sage auch gleich was zu dem Buch. Also wir gehen gleich, wir geben heute richtige Teaser.
Okay.
Vorher sage ich aber kurz, passt jetzt nicht so ganz, aber ich will es nochmal einfügen. Ich war im Presseclub und habe dort gesagt, weltweit entwickeln sich die Aktien und damit ja die Innenvolkswirtschaft der Welt sozusagen mit 3,75%. Diese Zahl war nicht ganz korrekt, denn bei UBS steht 3,5%. Also ich lag ein bisschen drüber. Diese 3,5% sind die Rendite der weltweiten Kapitalmärkte zwischen 2020 und heute.
2020?
2000 und heute, also die letzten 25 Jahre. Man geht jetzt nicht mehr der Aktien, die Historie dieser Kapitalwirtschaft ist so groß, dass man jetzt schon Abschnitte teilt. Mhm. Und würde man einfach das 20. Jahrhundert nehmen, hätte man höhere Renditen, die aber nicht mehr erreicht werden, weil wir sehen ja, wie es so ausgereizt ist. So, ich habe daraufhin Kritik von einem Investor Science, irgendwas, 250.000 Follower und so. Im Fernsehen sitzen ja immer nur Leute, die von nichts eine Ahnung haben, und der kam dann irgendwie mit, ja, aber der S&P 500 oder hier der MSCI World und so weiter. Ja, diese Zahlen stehen alle, nur wenn die UBS als größter Vermögensverwalter der Welt eine Publikation macht, auf der auf Seite 13 einfach steht, alles zusammengefasst, 3,5% in den letzten 25 Jahren über die Märkte. Und ich das koppel mit dem Rentenkommissionsbericht, das sagt, einfach in der ganzen Welt investieren.
Ja.
So, dann ist das genau die Entwicklung. Und wir wissen ja, ja, man kann jetzt in Amerika in den S&P 500 gehen, nur alle Renditen, die dort erwirtschaftet wurden, entfallen auf die großen KI-Konzerne, und da droht eine Blase. Keiner weiß, wie sie sich entwickelt, aber da jetzt Rentensystem reinzubuttern.
Würde man sicherlich jetzt nicht machen, wenn man einen Rentenfonds auflegt.
So. Und das Phänomen ist einfach, dass dieser Snippet natürlich rausgenommen wird. Da habe ich gar nichts dagegen. Ja, ich bin total dafür, dass man Snippets, wir verwenden ja auch viele Snippets und so. Nur, wenn ich dann als erstes frage, hast du die ganze Sendung gesehen? Es gibt ja noch mehr Argumente. Und dann sage ich, also spezifiziere ich sozusagen auf, nee, es geht ja mir um dieses UBS-Argument zum globalen Trend und nicht um, ja, ich habe irgendwo ein
ETF.
Irgendwas gefunden, was 7% macht. Ja, schön und gut, ich spreche das nicht ab. Nur, dass dann auf diese Reaktion von mir gesagt wird, also kommt dann die Antwort von ihm, und zwar bei ihm und bei mir auf dem Instagram-Account. Ja, aber das sind ja plötzlich ganz andere Argumente. Dann möchte ich gern sagen, ja, das sind ganz andere Argumente, weil das die wichtigen Argumente sind. Dieses, wie viel Rendite bringt der globale Aktienmarkt, also 3,5%, ist in dieser ganzen Diskussion, wie ich sie führe, Demografie hier, Entwicklung da, Zufriedenheit, wir wollen alle Zukunft, wo sind die Kinder? Dann ist das halt nur dieser kleine Abschnitt, ja? Auch wenn euch das die Welt bedeutet. Bei mir ist das nur dieser kleine Abschnitt, und damit erledigt sich das auch. Also 3,5%. Gut. In diesem Buch.
Von Eva von Rediger.
Von Eva von Rediger. Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Ich verstehe weder Titel noch Untertitel. Denn Härte, ja, da kommen so ein paar Argumente mit Weichtiere mehr und so. Alles schön und gut. Und der neue Faschismus. Wenn man das als Grundbegriff verwendet, der neue Faschismus, muss man natürlich die neuen 20er mit dem großen N schreiben. Ist sie aber nicht, sondern hier ist einfach der neue Faschismus, der vielleicht doch wieder der alte ist. Ja, also der Titel führt in die Irre. Ich möchte es wie folgt framen.
Aber du bist begeistert von dem Buch.
Ich bin sehr begeistert von diesem Buch. Du, sagen wir mal so, wir haben uns ja gerade hier begrüßt, und daraufhin fragtest du mich, wie dieses Buch ist. Typischerweise fangen wir wirklich erst mit dem Podcast an, über Bücher zu reden. Deswegen müssen wir das kurz reproduzieren. Ich sagte dir, eins der beiden Bücher finde ich spektakulär, das andere verschenkt sein Potenzial. Und du fragtest mich, welches? Und ich habe gedacht, hey, wie, welches? Es ist doch völlig klar, welches Buch ich hier gut finde, welches nicht. So, also hier gibt es Unklarheiten, die wir gleich auflösen möchten. So, es ist ja so, du hast diesen tollen Vortrag von Jan Fulbrehm zwar mitgebracht.
Im Live-Salon nachzuhören.
Im Live-Salon, genau. In dem er allen, und vor ihm saßen sie, Eva von Rediger,
Nachtwey,
Aiwanger, und haben ja alle über Faschismus geschrieben. Der demokratische Faschismus, jetzt der neue Faschismus. Und er sagte, wohin führt's? Warum sollte man nochmal den eigentlich ziemlich abgenutzten und verbrauchten Begriff Faschismus revitalisieren? Und auf die konkrete Frage, warum, sagte dann Nachtwey, naja, damit man, es ist im Grunde das Bad-Signal, damit man jetzt weiß, man darf jetzt den Führer töten oder sowas. So. Ja, und das ist ja völlig absurd. Das ist ja völlig absurd. Also war ich ja natürlich voll auf Rehmsmas Seite und sagte mir, ja, wir brauchen neue Grundbegriffe. Ich bin ja eh ein Fan von neuer Grundbegriffen. Nun ist es so, sie schlägt hier neue Grundbegriffe vor, die auf den ersten Blick komisch wirken, wie zum Beispiel Phantombesitz oder die Verflixung.
Ja.
Die Herleitungen sind auch relativ simpel, verflixt und zugenäht, sagen Leute, also was ist Verflixung? Sie löst das mal auf. Gleichzeitig schleppt sie diesen Faschismusbegriff hier mit. Und jetzt will ich es in zwei Richtungen, also ich mache jetzt zwei Punkte, du musst mich beide in Kombination machen lassen, bevor du. Das eine ist.
Wir müssen ja langsam in den Salon
hineinkommen. Wir kommen auch langsam in den Salon. Ich will nur die Dramatik hier, damit wir dann, also. Dieser Faschismusbegriff ist, finde ich, ich kann es ja teasern. Was wir gleich im Salon besprechen, ist, dass der Faschismusbegriff, wie er hier vorgestellt wird, so entgrenzt ist, dass er fast jedes Phänomen betrifft, was man derzeit sieht. Und gleichzeitig habe ich nie so einen plausiblen Faschismusbegriff definiert bekommen. Was für mich bedeutet, Augen zu und durch, wir sind alle ein bisschen faschistisch. Und ich weiß, dieser
das
Begriff
ich, ist,
dadurch
eine interessante
sehr,
Lesart.
Also der ist dadurch fast wie Kybernetik, man sieht es gar nicht mehr, ja, es ist einfach alles so. Mhm. Aber wir sind mittlerweile so rein fokussiert, also wirklich sehr progressive Politiker nehmen sich heute das Recht, einen Phantombesitz an der Jugend zu reklamieren und sie ja. an die Grenze zu schicken,
ja.
an die Front.
Ja.
Das ist Faschismus in dieser Definition und ehrlich gesagt selten sowas Plausibles.
Genau.
Es ist halt schade dafür, dass wir alle...
Wir müssen den Begriff aber dann auch wirklich in diese Richtung bewegen, was Eva von Redeker, finde ich, nicht so mutig macht. Sie macht das nämlich zum Beispiel nicht beim Thema Wehrpflicht oder so. Das wäre interessant, wenn sich die progressiv-linksliberale Bubble auch dazu mal beziehen würde. Ich finde das Buch nicht gut.
Ja.
Und ich werde das sehr gleich wortreich begründen, denn ich glaube, dass diese linke Theorieproduktion uns nicht mehr weiterhilft.
Ah ja.
Okay. Und das sage ich, obwohl hier auch Leute, die ich häufig zitiere, nämlich Horkheimer und Adorno, sehr, sehr häufig vorkommen in diesem Buch. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Art der Theorieproduktion zwar symptomatisch ist, aber uns nicht mehr weiterführen kann, bis auf diesen Aspekt, den du da angesprochen hast, über den müssen wir unbedingt gleich diskutieren. Was sich aber hier auch ja widerstellt, wie auch bei dem Kybernetik-Buch von Anna-Verena Nosdorf, ist, wer regiert eigentlich? Wie wird regiert? Und diese Sache greife ich nochmal auf, nämlich bei Rehm 2 war ja auch die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich, wenn Faschismus ist, wer regiert? Dann wird einfach blanke Macht umgesetzt. Mhm. Was hätte Hitler verhindern können? Naja, hätte dies und das nicht so stattgefunden, dann hätte es durchaus sein können, dass es nicht so ist, also die Kontingenz der Geschichte. Und in welchem Kontext geschieht eigentlich irgendetwas? Und wir haben ja jetzt häufig auch in diesem Podcast gesagt, ja, wir müssen auch anerkennen, dass die großen Männer, so sind es ja gerade, vor allem Männer, Entscheidungen treffen und die treffen sie und das ist dann die Realität. Mhm. Zugleich haben wir aber ein Buch von Branko Milanović gelesen, das sich fragte, haben eigentlich die großen Männer den Spielraum, den Handlungsspielraum oder hat die Situation Xi und Trump hervorgebracht?
Ja.
Das ist ja die Frage, die sich stellt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann gehe ich doch mal zu einem großen Mann, wo sich doch eigentlich alle einig sind, das ist ja noch ein großer Mann, nämlich Bismarck.
Mhm.
Und dann habe ich eine inzwischen seit 10 Jahren erschienene Biografie gelesen von Christoph Nonn, Bismarck. Und der Untertitel lautet Ein Preuße und sein Jahrhundert.
Mhm.
Und der sagt, na, mit dem großen Mann kommen wir da eigentlich gar nicht weiter. Hatte schon Talent, aber man muss ihn als Preuße sehen, man muss ihn in seinem Jahrhundert sehen.
Mhm.
Und das ist ein Buch, das so sehr relativiert, dass wir mitunter Bismarck verlieren in diesem Text.
Ja.
Also ein kühnes Unterfangen,
okay.
Unglaublich geistreich. Ein Antikriegsroman, ein neuer von Norbert Strein, Im ersten Licht. Ganz wunderbarer Text. Dann, wie schon angekündigt, will ich noch sprechen über die antifaschistische Außenpolitik. Und zwar ist das jemand, der in der Linkspartei eine wichtige Rolle spielt, Jan Schlemmermeier, möchte jetzt auch eigentlich, dass Aufrüstung und alles kommt, denn wir müssen ja Antifaschismus betreiben.
Mhm.
Ein kruder Text, den wir wirklich systematisch durchgehen müssen.
Okay.
Und es gibt Musik, das Klaviertrio, das Trio ETH hat ein neues Werk vorgelegt, ein neues Album vorgelegt.
Sehr gut.
ETA, also nach ETA Hoffmann.
Ja. Ich freue mich sehr auf die großen Bücher und ich werde dir viel Raum dafür geben, denn meine Sachen müssen heute nicht diskutiert werden. Ich habe mir, da ich ein paar Stunden verlor durch eine Bänderrissverletzung, also völlig behämmert, während
Sport
einer
gemacht?
WM, die Treppe runtergelaufen.
Ach so.
Treppe runtergelaufen, 23 Uhr und ich dachte, Lichtschalter ist zu weit weg. Hier übrigens. Also auf sich.
Ja.
Auf was sei. Ich habe heute Texte, die uns im Grunde, ich werde auch sehr viel lesen, nur veranschaulichen, wie banal eigentlich die richtige Argumentation ist, wenn man im Kontext mitlaufen lässt, was wir die letzten Monate so lasen. Das ist zum einen The World's First Trillionaire is a Killer. Ein Text, den The Verge ganz groß gespielt hat als Elon Musk dann kurzzeitig Billionär war. Und das zweite ist ein Besuch von Valerie Schönjan in der Zeit in ihrer Heimat in Sachsen-Anhalt. So, und ja, man denkt immer, man braucht ein mega krasses Argument und so weiter, um da irgendwas zu verhindern. Und dann reden die Leute da und man denkt sich so, nee, die Einflugschneise ist irgendwo wo ganz anders. Und dann einfach aus zeitdiagnostischen Gründen, die Zeit war mit Jan Schwenkenbecher, finde ich, die erste Publikation, die mal richtig auf diese Hitze zurückgriff und auch auf die Hitzetoten. Also allein diese Hitzewelle jetzt hat in Deutschland 4000 Tote verursacht.
Wirklich?
Ja, was bedeutet, das ist sehr viel mehr als ein Ahrtal-Hochwasser oder was auch immer, Flugzeugabstürze, Terroranschläge. Also wir haben es ja wirklich mit krassen Zahlen zu tun. Nur Hitze kommt und geht. Die Infrastruktur, ja, klar, ein paar Straßenbahnen in Nürnberg und Leipzig fährt dann eine Woche nichts und so. Aber hier wird mal auch bei der Frankfurter Polizei nachgefragt, was das so bedeutet, wenn wirklich alle Krankenwagen im Einsatz sind und der Feuerwehrchef sagt, habe ich noch nie erlebt. Also hier beginnt, glaube ich, so langsam eine Berichterstattung, bei der man sich fragt, was ist los mit Deutschland? Warum kann man die relevantesten und den Leuten naheliegendsten Themen nicht ordentlich behandeln? Mhm. Zumindest ein Beispiel nehmen wir heute mal durch, wo das getan wird.
Ja. Wir weisen noch zum Schluss darauf hin, dass wir am 22.08. live zu erleben sind. Dann ist unser Sommersalon, kommt nach Frankfurt. Es gibt Karten, einfach auf neue20er.de gehen. Dort findet man unter Terminen dann diesen Tag, an dem wir ja einen Sommersalon vor ganz großem Publikum realisieren. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast unterstützt und das geht nur mit einem Abo und dann habt ihr zugleich Zugang zu diesen wunderbaren Inhalten, die wir schon geteasert haben. Wir sprechen jetzt sehr ausführlich über Eva von Redeker und Anna-Verena Nosthoff, stellen dann noch weitere Texte vor. Den Salon kann man abonnieren via Steady, Patreon und Apple. Am besten geht man einfach auch hier auf die Homepage neue20er.de. Man wird dann mit dem goldenen Button zu Steady geführt. Man kann aber auch mit einem Klick bei Apple einfach den Salon dazu buchen oder zu Patreon gehen. Man hat jedenfalls dann Zugang auch zu den vergangenen Ausgaben, die wir ja auch hier quasi fortsetzen. Denn wir haben über den Begriff Faschismus ja schon gesprochen im Sinne von Nachtweihe und Amlinger, nämlich über den demokratischen Faschismus. Hier reden wir über einen möglicherweise neuen Faschismus und haben ja auch diskutiert die Kritik von Jan-Philipp Remzma daran. Also wer zum Beispiel in diese Richtung gehen will, kann das auf jeden Fall tun. Wir freuen uns, wenn ihr auf diese Weise die neuen 20er unterstützt und ihr könnt den Podcast dann überall hören. Also es ist ein Podcast, so wie jeder andere auch. Salon bedeutet nicht, man muss wohin kommen oder so, sondern man hat einfach dann noch Zusatzinhalte, also nochmal so 4 Stunden mehr.
Genau. Bevor wir jetzt hinter die Paywall gehen, würde ich gerne einen inhaltlichen Punkt machen. Gerade öffentlich, denn der ist sehr provokant. Er steht in dem Buch nicht drin, also ich greife jetzt nichts vorweg, aber ich würde gerne deine Meinung noch öffentlich dazu hören. Dieses Buch argumentiert ja auf bestimmte Arten und Weisen und wir erfahren so ein bisschen was Neues. Und ich möchte jetzt folgende empirische These darlegen, weil ich mich ja immer sehr interessiert, wie man das größte Phänomen überhaupt, ein neuer amerikanischer Präsident, mit den kleinsten emotionalen Regungen, fernab des Bewusstseins, fernab überhaupt einer politischen Diskussion und so weiter.
Ja.
Könnte es sein, dass Donald Trump 2016 der Wahlerfolg gelang, weil er dieses Video hatte, in dem er sagte, man kann mit Frauen alles machen, grab them by the pussy. Und einfach sehr viele Wähler dachten, ja genau, das will ich doch auch. Also es ist genau nicht der Hinderungsgrund war, oh, ist ja ganz dramatisch, sondern es war im Grunde das Phänomen, was ihn bei den Leuten Anklang gebracht hat.
Ja. Und damit sind wir genau bei dem Begriff, den ich auch im Übrigen sehr gut finde. Also ich bin nicht gegen alle Begriffe, die Eva von Redeker hier prägt. Glaube nur, dass man es zum Teil anders machen muss. Aber dieser Begriff des Phantombesitzes, der ist da in Anschlag zu bringen. Denn es war schon immer ein Phantom, dass man glaubte, man besitze Frauen. Das war aber diese Phantombesitzverteidigung, die dann stattfindet durch eine Wahl von Trump, ist genau die richtige Herangehensweise.
So.
Das hat nichts verhindert Und damit können wir sehr viel verstehen, wenn wir über diese Form des Eigentums, das eigentlich kein Eigentum ist, also was einem gar nicht gehört, dann können wir über dieses Begriffsinstrumentarium tatsächlich sehr weit kommen in unserer Analyse. Wir machen das jetzt.
Dann gehen wir jetzt in den Salon, klären dort Phantom, Phantasma und Verflixung und sagen, das ist sehr viel wichtiger als alles, was wir im Fernsehen an Politik sehen.
Definitiv.
Bis gleich.